Kapitel 4. Und wir kommen zum fünften Abschnitt, im letzten Teil, zum fünften Abschnitt und dem letzten Abschnitt im ersten Teil. Nein, das wird wohl der zweitletzte sein, Entschuldigung, doch. Dieser Abschnitt beginnt in Kapitel 4, Vers 1 und geht bis Kapitel 5, Vers 8. Es hat dann noch einen Abschnitt in Kapitel 5, die Verse 9 bis Ende, wo es um Beweggründe in Nachfolge und Dienst geht. In diesem Abschnitt, dem fünften, Kapitel 4, Vers 1 bis 5, Vers 8, geht es um etwas sehr Wesentliches, das in unserer Zeit sehr aktuell ist: Schwierigkeiten. Das Wort Stress ist fast in aller Mund heute. Stress, Druck, sehr moderne Worte. Genaue Übersetzung eines griechischen Wortes, das eigentlich quetschen bedeutet. Das Leben will uns immer wieder an die Gurgel, ja? Es will uns den Lebensraum einengen, die Luft wegnehmen. Schwierigkeiten, Probleme, Anfechtungen, wie sie alle heißen. Wie wird man mit ihnen fertig? Nun, man geht zum Psychotherapeuten. Ja? Man kann auch zum Herrn Jesus gehen. Er nimmt uns nicht alle Sorgen. Das möchte der Psychotherapeut vielleicht. Er kann es nicht immer. Einer der führenden Psychotherapeuten der Welt, der an einem Kongress für Psychotherapeuten teilnahm, sagte: Wenn ich mal down bin, das ist ein gutes deutsches Wort, ja? Wenn ich mal niedergeschlagen bin, das lässt sich schneller Englisch sprechen als Deutsch. Niedergeschlagen, das ist, hat fünfmal, glaube ich, so viel Silben wie down. Wenn ich mal niedergeschlagen bin, dann pfeife ich oder singe ich meine Lieblingsmelodie. Ja. Das war fast eine Verspottung der Psychotherapie. Diese Branche der Wissenschaft oder der Kunst, wie man sie betrachten will, man ist sich nicht ganz einig in der Bewertung. Medizin wird auch als Kunst betrachtet. In einigen Kreisen als Wissenschaft, das ist wahrscheinlich eine Mischung. Aber auf jeden Fall, diese Branche hat zugeben müssen, dass manchmal weise Großmütter genauso viel helfen können wie ein Psychotherapeut. Aber das heißt nicht, dass wir alles nun in Frage stellen wollen, was dort geschieht, nur dass es schwierig ist, zu Menschen zu gehen, auch zu den Besten. Immer sollte man zum Herrn Jesus gehen. Wir haben ein Beispiel im Alten Testament von einem König, der war krank und besuchte die Ärzte und starb als Gericht. Nicht, weil er zum Arzt ging, sondern weil er nicht zuerst zu Gott ging. Das war seine Schuld. Nicht, dass er zum Arzt ging, sondern dass er zuerst nicht zu Gott ging, anstatt zuerst Menschen zu konsultieren. Wenn wir aber zu Gott gehen, dann werden wir vielleicht enttäuscht werden, wenn wir falsche Hoffnungen hegen. Denn es ist nicht Gottes Art, uns sämtliche Probleme zu nehmen. Im Gegenteil, er hat die Art, uns gerade in die Schwierigkeiten hineinzubringen. In Kapitel 1 haben wir schon die Antwort auf die Frage, warum, gehört, damit wir lernen, uns nicht auf uns selbst zu verlassen, sondern auf ihn. Und das ist ja, was Gott eigentlich will, dass wir uns ganz und gar auf ihn verlassen. Was will Kapitel 4 im zweiten Korintherbrief? Kapitel 4 greift Kapitel 1 wieder auf, den Gedankengang, eine Linie von Gedanken im ersten Teil von Kapitel 1, das heißt nach dem Eingangsgruß, und führt diese Gedanken etwas weiter. Ein sehr praktisches Kapitel, Ich möchte hier heute Abend etwas schneller gehen, damit wir doch einen organischen Text mitnehmen können. Denn der erste Teil von Kapitel 4 gehört zusammen und wir wollen versuchen, ihn abzudecken. Also 2. Korinther Kapitel 4, Vers 1, es geht um in diesem Abschnitt im Korintherbrief um die Frage, wie man in Nachfolge und Dienst mit Schwierigkeiten oder Problemen fertig wird. Hier haben wir eine Reihe von Antworten. Die erste Antwort haben wir, die ersten beiden Antworten haben wir im ersten Vers. Wir lesen dort, deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, so wie uns Barmherzigkeit widerfuhr, ermatten wir nicht. Wir werden nicht ersäuft in unseren Problemen, die Wellen schlagen uns nicht über den Kopf zusammen, sondern wir machen weiter. Es gibt einen schönen Vers in Jesaja 40. Es ist der letzte Vers. Ich glaube, es ist 31. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, damit sie auffahren mit Flügeln wie Adler, damit sie laufen und nicht müde werden und weitermachen, nicht wandern, weitermachen. Kennen Sie das? Mal schwingen wir, heben wir die Schwingen hoch und fliegen wie Adler, das ist ein Geschenk. Und dann gilt es zu laufen. Aber dann gibt es Zeiten, wo wir nicht einmal gehen können, so richtig. Aber wir schieben uns weiter. Da habe ich gehört von einer Reichgottesarbeiterin, einer treuen Zeugin, die war kränklich, sehr kränklich. Sie steht auf aus ihrem Bett und sagt, Herr Jesus, jetzt mache ich wieder weiter. Und sie sagt zu ihrem Körper, jetzt kommst du mit. Ja, jetzt kommst du mit. Wer auf den Herrn harrt, bekommt die Kraft, die er braucht, um, wenn es nur sein muss, weiterzumachen. Ja. Deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, welchen Dienst? Den Dienst des Geistes, den Dienst des neuen Bundes, den Dienst an der Christusbotschaft, von dem er schon in Kapitel 3 so ausführlich gesprochen hatte. Deswegen schaut zurück in Kapitel 3 hinein und erinnert noch einmal an die Herrlichkeit dieses Dienstes des Geistes des neuen Bundes. Deswegen, wenn wir diesen Dienst haben an diesem herrlichen Evangelium, das bei weitem herrlicher ist als der alte Dienst, der ja auch eine Herrlichkeit kannte. Wenn wir diesen Dienst haben, weil er so herrlich ist, ermatten wir nicht. Wie wird man in Schwierigkeiten fertig? Wie wird man mit ihnen fertig? Nun, erstens, wenn man ein Diener des Evangeliums ist, stehen Sie in der Nachfolge Jesu. Sind Sie dort ein Diener Jesu, sind Sie ein Zeuge Jesu? Auf irgendeine Weise dienen Sie wirklich dort an dem Platz, wo der Herr Sie gestellt hat. Wo sind Sie am Leib Jesu? Sind Sie ein Auge? Sind Sie eine Hand? Ein Fuß? Füllen Sie diesen Platz aus. Seien Sie dem Herrn treu. Und wenn Sie diesen Dienst haben, bedenken Sie diesen Dienst. Schauen Sie ins Wort Gottes und betrachten Sie diesen Dienst in seiner Herrlichkeit. Gegenwärtigen Herrlichkeit, sagten wir gestern Abend, aber auch künftigen Herrlichkeit. Und dann können auch Sie sagen, ich kann dann sagen, deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, diesen herrlichen, dann ermatten wir nicht. Ermatten ist ein stärkeres Wort als ermüden. Hier sollte eigentlich nicht ermüden stehen, denn müde werden wir schon oft. Aber ermatten heißt, dass wir resignieren vor Energieverlust. Wir sagen, Ich kann nicht mehr und werfen, wie man früher sagte, die Flint ins Korn. So weit, sagt Paulus, kommt es nicht. Gott lässt uns müde werden, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen. Aber wir ermatten nicht, das Vertrauen reißt nicht ab. Zweierlei darf nie abreißen. Wenn die zwei intakt sind, dann geht's gut mit uns, egal wie schlecht es uns geht. Zweierlei darf nicht abreißen. Das Vertrauen zu unserem Herrn und die Liebe zu ihm. Nach diesen beiden fragt Paulus, wenn er an die thessalonischen jungen Christen denkt, die er mit Gewalt verlassen musste, weil er aus der Stadt ausgewiesen wurde, vertrieben wurde. Und er wäre noch so gern weitergeblieben, um diese jungen Christen noch zu festigen. Und er macht sich sehr viele Gedanken um sie. Er geht nach Beröa, kann aber immer noch nicht zurück. Er geht nach Athen, kann immer noch nicht zurück. Er schickt Timotheus, geh du, sie lassen mich nicht durch. Geh du. Timotheus kommt durch. Und hat Gemeinschaft mit den Christen. Bringt Kunde zurück. Paulus ist inzwischen wohl in Korinth. Du, Paulus, es steht gut mit ihnen. Sie haben Vertrauen zum Herrn Jesus. Er schreibt einen Brief an die thessalonischen Christen. Ich machte mich groß Gedanken um euch. Ich war sehr besorgt, aber jetzt, wo Timotheus zurückgekommen ist und erzählt hat von eurem Glauben und eurer Liebe, jetzt lebe ich wieder. Die zwei, da will er wissen, wie steht es um diese zwei zentralen Tugenden des geistlichen Lebens. Vertrauen zu unserem Herrn und Liebe zu unserem Herrn. Wir haben die Herrlichkeit des Dienstes zu bedenken, wenn wir nicht ermatten wollen. Zweitens. Deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, Gedankenstrich, so wie uns Barmherzigkeit widerfuhr, wieder Gedankenstrich, ermatten wir nicht. Zwei Gründe in diesem einen Vers, weswegen man nicht ermatten muss, vollkommen ermüdet werden muss. Wenn man zweitens die Barmherzigkeit Gottes bedenkt, die wir erfahren haben. Paulus spricht davon, es ist nicht ganz einfach zu wissen, was der Apostel hier genau meint. Aber auf jeden Fall vom Zusammenhang der Schrift können wir Folgendes sagen. Barmherzigkeit haben wir an zwei Stellen erfahren. Wir haben Barmherzigkeit erfahren, als wir zu Jesus kamen. Wir durften zu Jesus finden. Wir durften dort Vergebung finden. Paulus schreibt an die Philipper und sagt, es ist ein Geschenk, dass ihr an Christus glauben dürft. Also wir haben Barmherzigkeit erfahren dürfen, als wir zu Jesus fanden. Zweitens, wenn wir diesen Dienst haben, so wie wir Barmherzigkeit erfuhren. Es ist Barmherzigkeit, dass wir einen Dienst haben dürfen, dass wir dem Herrn dienen dürfen, das ist Barmherzigkeit. Und er gibt uns Gnade für diesen Dienst. Die nötige Barmherzigkeit, die nötige Handreichung des Geistes, Philipper Kapitel 1, im letzten Teil, ist immer da zur Genüge, damit wir dem Herrn dienen können. Es ist ein Vorrecht, dem Herrn zu dienen. Aus Barmherzigkeit hat er uns diesen Dienst gegeben und in der Barmherzigkeit Gottes dürfen wir ihn wahrnehmen. Das ist der zweite Grund, weshalb wir nicht ermatten müssen. Das heißt, wir werden fertig mit etwaigen Schwierigkeiten, die uns in Nachfolge und Dienst begegnen. Wir bedenken die Herrlichkeit unseres Dienstes und wir bedenken die Barmherzigkeit, die wir erfahren haben und immer wieder erfahren haben. Ein drittes. Die Verse 2 bis 4 Anfang. Die Verse 2 bis 4 Anfang. Wir können fertig werden mit unseren Schwierigkeiten in Nachfolge und Dienst, wenn die Frage der Verschleierung geklärt ist. Diese Frage der Verschleierung muss geklärt sein. Vielleicht wissen wir zunächst nicht, was das ist oder worauf sich das bezieht. Der Text macht das klar. Wir haben hier eigentlich mehrere Arten von Verschleierung. Diese Verse haben dieses zum Thema. Manche Schwierigkeiten sind verbunden mit dem Thema Verschleierung. Einmal ist es eine sündige Verschleierung und einmal ist es eine notwendige. Also wir lesen Vers 2 zunächst. Sondern wir sagten ab, nicht Gegenwartsform. Ich weiß nicht, warum der Übersetzer darauf besteht, die Gegenwartsform hier zu gebrauchen. Einige, glaube ich, sind so weit, dass sie sogar die vollendete Gegenwartsform gebrauchen. Das rückt schon in die Nähe der Vergangenheit. Aber es ist die echte Vergangenheitsform hier, mit der wir zu übersetzen haben. Wir sagten ab. Das heißt, es ist schon getan. Und wenn es getan ist, dann können wir Schwierigkeiten begegnen und mit ihnen fertig werden. Aber wenn das nicht geklärt ist, komme ich nicht zurecht. Ich als Nachfolger und Diener Jesu Christi muss die Sündefrage geklärt haben. Und zwar die Sünde, die Art von Sünde, die gerade im Dienst Jesu aufkommen will. Wir leben in einer Zeit, wo die Reich Gottes Arbeitsschicht, diese Schicht von Reich Gottes Arbeit, sehr, sehr gefährdet ist. Und überall fallen sie um, wie die Dominos, wie die Kegeln. Überall. Wir wissen das. Wir hören das immer wieder. Weil man 2. Korinther 4, Vers 2 nicht ernst genug nahm. Was sagt Paulus hier? Wir sagten ab die schandbaren Heimlichkeiten. Komma, wandelten nicht in Schlauheit, noch verfälschten wir das Wort Gottes, sondern mittels Offenbarung der Wahrheit empfahlen wir uns selbst jedem Gewissen der Menschen vor dem Angesicht Gottes. Da haben wir es wieder. Wie in Kapitel 3. Ja? Immer wieder spricht Paulus so vor dem Angesicht Gottes. Nehmen wir einmal diese verschiedenen Aspekte unter die Lupe, betrachten wir sie uns etwas näher. Wir sagten ab die schandbaren Heimlichkeiten. Was heißt absagen? Absagen spricht davon, dass es möglich gewesen wäre für Paulus, diesen Weg in seinem Dienst einzuschlagen. Dieser Weg bot sich ihm an. Manchmal vielleicht in echter Versuchung, manchmal einfach nur vom Hörensagen, das wäre eine Möglichkeit gewesen, Gott zu dienen. Heimlichkeiten. Dinge, die man nicht so gern an die Öffentlichkeit kommen lässt. Ich denke, er wird schon fertig werden mit dem Fenster. Danke. Heimlichkeiten sind eine Versuchung des Reich Gottes Arbeiters. Beim einen ist es die Frage der Steuern, für Reich Gottes Arbeiter sehr kritisch manchmal, weil sie ja kämpfen. Genauso wie die Wirtschaft, sie kämpfen auch um Existenz. Werke, Evangelisten, Missionare fragen sich, wie werden wir, wie bleiben wir über Wasser, ja? Und dann ist es die Versuchung immer wieder auch für einen Reich Gottes Arbeiter, das so ein bisschen zu manipulieren, die Zahlen, wissen Sie, damit es wieder zurechtkommt. Heimlich. Da darf nicht jeder in die Bücher schauen. Das muss unter uns bleiben, ja. Ist etwas in unserem Vorgehen, in unserem Dienst für den Herrn Jesus, das wir nicht ans Tageslicht kommen lassen könnten, das schandbar wäre, man würde es als eine Schande betrachten, wenn man es erfahren würde. Und deshalb müssen wir es verheimlichen. Gibt es so etwas? Das gibt es immer wieder. Und Paulus sagt sich, das habe ich vermieden. Diese Möglichkeit habe ich abgesagt. Grundsätzlich sagte ich Vergangenheitsform. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich will einen klaren, offenen Kurs führen. Jeder darf in mein Tagebuch hineinschauen. Jeder darf in meine, die Finanzen, in die Bücher, die Buchführung, darf ich denn schauen, entschuldigen Sie. Jeder darf meine Pläne einsehen. Jeder darf sehen, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. Jeder darf in mein Haus hineinkommen. Das wird gleich jetzt praktisch in dieses Haus. Jeder darf reinschauen und sehen, wie es geführt wird. Offen, offen, lauter, durchsichtig, transparent. Ein sehr modernes Wort übrigens. Paulus war um Transparenz bemüht in seinem Vorgehen. Das zweite, wandelten nicht in Schlauheit. Das ist verwandt mit diesem. Er versuchte keine Schleichwege zu benutzen, zu gehen in seinem Dienst. Das heißt, einiges musste er in seinem Vorgehen verheimlichen vor anderen, das an anderen gleichsam so vorbei, sodass die es nicht merken. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, dass man Menschen benutzt, aber für ein Ziel, dessen sie sich jetzt noch nicht bewusst sind. Man führt etwas im Schilde, gibt etwas so zu verstehen und die lassen sich gebrauchen, aber mein Ziel ist eigentlich ein anderes. Mit Schlauheit kommt man zu seinen Zielen. Und oft ist dieses Ziel Selbsterhebung, Selbstavancierung. Ja. Dazu benutzt man dann diesen Weg, um schneller an dieses Ziel zu kommen. Dieses muss erwähnt werden, nicht weil ich denke, dies wäre etwa vorgekommen in diesen Kreisen, also bei uns, die wir hier heute Abend sind. Ich lege Gottes Wort aus, versuche es. Und wer das tut, der ist einfach verpflichtet, Gottes Wort so zu sagen, wie es ist. Und wenn der Heilige Geist es hier und da anwendet, ohne dass ich weiß, wo sie stehen, das ist seine Sache, das ist ihre Sache, nicht meine. Meine Sache ist einfach zu sagen, wie Paulus es gemacht hat, und da es der Heilige Geist für gut gefunden hat, dieses als Wort Gottes in die Bibel einzuverkörpern, dann müssen wir es heute für uns auch geltend machen. Wir wollen diesen Weg einschlagen, den Paulus in der Nachfolge Jesu eingeschlagen hat. Hier geht es um Nachfolge Jesu und Dienst für Jesus. Das dritte, noch verfälschten wir das Wort Gottes. Es ist eigentlich bedrückend, feststellen zu müssen, dass das Fälschen des Wortes Gottes so alt ist. Für uns ist das oft etwas Neues. Seit dem vorigen Jahrhundert kennt man die Bibelkritik sehr massiv. Und dann ist es so für uns eine Neuerscheinung. Früher sagt man, hätte man die soliden Gotteskämpfer gehabt. Aber das Verfälschen des Wortes Gottes ist eine sehr, sehr alte Angelegenheit. Das Wort Gottes wird an einigen Stellen verfälscht. Paulus kennt das schon aus seiner Zeit. Und es ist nur einige Jahrzehnte, seit Jesus starb. Also Paulus kennt das schon in seiner Zeit. Es ist möglich, das Wort Gottes zu verfälschen. Er nimmt daran nicht teil. Man fragt sich, wer möchte das auch tun? Ja? Was sind das für Leute, die ein Interesse daran haben, Gottes Wort zu verfälschen? So kann man sich fragen. Nun, es geschieht aber. Denn für einige passt die Bibel nicht so, wie sie geschrieben ist. Es gibt einige Texte, die sind einem zu ernst oder nicht ernst genug, je nachdem. Und dann ändert man ihn. Das hat man in jener Zeit getan. In den ersten Jahrhunderten hat man tatsächlich den Text geändert. Dermaßen, dass wir heute manchmal nicht wissen, was ist denn der eigentliche Text, weil es verschiedene alte Handschriften gibt. Jemand hat da etwas ran geändert. Manchmal ist es unbewusst geschehen, es sind Fehler, das kann man schon erkennen, aber manchmal scheint es geradezu bewusst geschehen zu sein.
Und man weiß auch von solchen Veränderungen zu berichten aus der Kirchengeschichte. Man hat also erstens den Text schon verändert. Ein gewisser Mann namens Markion, der wollte sich nur mit den Schriften von Paulus befassen. Also was anderes konnte liegen bleiben. Und er war auch einer, der das Wort Gottes gefälscht hat. Dann hat man in der Übersetzung das Wort Gottes verfälscht. Man hat nicht getreu wiedergegeben. Auch da kann das Wort Gottes verfälscht werden. Und das geschieht heute immer noch. Heute verfälscht man die Heilige Schrift durch verkehrte Übersetzung. Und wir haben so miserable Übersetzungen und so irreführende Übersetzungen. Wir sprachen diesen Tagen schon an den Morgen davon. Bibel als Roman zum Beispiel. Es ist furchtbar, was da alles als Bibelwort ausgegeben wird. Das ist Verfälschung des Wortes Gottes auf dieser Ebene. Dann kann an einer dritten Stelle das Wort verfälscht werden, wenn in der Verkündigung des Wortes Gottes man es falsch hinstellt. Und es kann auch an einer vierten Stelle verfälscht werden, wenn mein Leben etwas anderes sagt, als was dort steht und ich verkünde. Dann durchstreicht mein Leben das, was ich mit dem Munde vielleicht noch als Wahrheit bekenne. Das Wort Gottes wird verfälscht. Man bekommt einen falschen Eindruck vom Wort Gottes. Und wie oft hat man nicht schon gehört, ja, wenn das ein Christ sein will, dann bin ich schon wirklich einer, ja. Man guckt auf die Christen, aber das war auch schon ein Problem zur Zeit des Paulus. Er muss seine Juden in Rom schreiben und sagen, schaut einmal, die Heiden, die spotten über unsere Religion, weil ihr euch so benehmt. Und bei Christen ist es genauso gewesen. Wir verfälschten das Wort Gottes nicht. Paulus war um ein genaues Wort Gottes bemüht. Er war um eine genaue Wiedergabe und genaue Verkündigung des Wortes Gottes bemüht. Und er war um einen entsprechenden Wandel bemüht. Erstes Kapitel, Vers 12. Sondern, und jetzt kommt das vierte, mittels Offenbarung der Wahrheit empfahlen wir uns selbst jedem Gewissen der Menschen vor dem Angesicht Gottes. Durch Offenbarung der Wahrheit. Paulus hat die Wahrheit vor sich. Er ändert nichts daran. Er verfälscht nichts. Er nimmt das Wort Gottes so, wie es ist und enthüllt es, offenbart es oder macht es sichtbar. Schönes Wort für Auslegung, ja? Macht das Wort Gottes, sodass man es sehen kann. Paulus sagt, schreibt an die Galater, ich habe Christus verkündigt, wie wenn er vor euren Augen gekreuzigt wäre. Hat das Kreuz geschildert, sodass sie sich den Gekreuzigten vorstellen konnten. Paulus hat das Wort Gottes offenbart, plastisch gemacht. Das ist ein Geschenk, wenn man das tun kann. Und in dieser Verkündigung, das war seine Seite, er wollte es enthüllen, klar auf den Tisch legen. Und er dachte auch an seine Hörer. Und er stellte sich auf sie ein. Und wie hat er sie angesprochen? Wo? Nicht an juckenden Ohren, sondern beim Gewissen. Gewissen ist das deutsche Wort für ein griechisches, das eigentlich Mitwissen bedeutet. Wir haben von der Schöpfung her und mit uns unserer Geburt etwas mitbekommen an fertiger Information. Die liegt vor. Wir sind keine Tabula rasa. Wir sind kein unbeschriebenes Blatt, sondern wir sind bereits zum Teil beschrieben. Die Erziehung schreibt weiter. Das Leben schreibt weiter. Aber schon mit der Geburt sind wir zum Teil beschrieben. Und man merkt das an den Sprachen. Wissenschaftler merken das. Überall in der Welt denkt man ähnlich. Alle Sprachen haben Gemeinsamkeiten und sprechen von gemeinsamer Denkweise. Es gibt übrigens verschiedene Arten von Gewissen. Ich habe jetzt vom kognitiven Gewissen gesprochen, das heißt von dem Wissenden mit Wissen, von Wahrnehmenden, wie man denkt, ja, wie man wahrnimmt. Das ist ein Gewissen. Es gibt ein Gewissen der Kunst oder des Edlen oder des Ästhetischen. Der Mensch hat ein gewisses Empfinden für das, was schön ist. Wenn man dieses leugnet, dann kommt man in den Chaos, den wir heute kennen. Aber wenn man dieses Gewissen, dieses Mitwissen über das, was schön wäre, wenn man das pflegt in der Gemeinschaft mit anderen, mittels eines Konsenses, dann kann der Mensch zu hohen künstlichen Leistungen kommen, auf jedem Gebiet der Kunst. Der Mensch hat ein Mitwissen über das, was schön ist. Das Evangelium heiligt diesen Sinn, dieses Mitwissen, sodass die Schrift dann Christen ansprechen kann und sagen, schaut einmal, lasst euren Gottesdienst ordnungsvoll und schön sein. Kolosser Kapitel 3, singt und lehrt einander in Schönheit. Gnade steht dort geschrieben, Charis, das was angenehm ist, was angenehm ankommt. Ja. Er sagt, benehmt euch auf eine Weise, wie es sich geziemt. Da wird vorausgesetzt, dass Christen wissen, dies gehört sich, das gehört sich nicht. Diese Art des Umganges, das ist Liebe, das ist nicht Liebe. Merken Sie, wie es schwer ist, heute das zu greifen? Viele haben kein Empfinden mehr für diese Punkte, für diese Gebiete. Und natürlich haben wir ein Mitwissen auf dem Gebiet von Gut und Böse. Das ist das größere Gebiet, von dem wir sprechen, wenn wir von einem Gewissen sprechen. Aber das ist nur eins von drei Gewissen. Aber hier geht es um das Wichtigste, um die Beziehung zu Gott. Paulus spricht dieses Gewissen an. Menschen wissen um einen Gott. Sie müssen ihn leugnen, um nicht an ihn zu glauben, aber sie wissen um ihn. Menschen wissen, dass sie nicht das sind, was sie sein sollten. C.S. Lewis gebraucht einmal ein sehr schönes Beispiel. Er sagt, da stehen eine Anzahl Leute Schlange. Und mit einmal kommt jemand und geht ganz nach vorn. Was dann passiert, können wir uns vorstellen, ja? Jeder weiß, das ist nicht richtig. Ja. Von selbst, das weiß man. Da braucht es kein Gesetz, Landesgesetzbuch. Wenn eine Schlange da steht, dann muss der zuerst an der und an der. Das braucht man gar nicht vorzuschreiben. Ja. Allerdings, wenn man in einem Auto sitzt und auf der Straße ist, dann muss man, dann wird es so schwierig und so gefährlich, dass man dann vorschreiben muss, wie man dann fährt. Paulus spricht das Gewissen an. Er kann das. Er kann einiges voraussetzen. Und mit seinem Evangelium kann er dieses Gewissen ansprechen. Warum? Weil der Gott, der ihm das Evangelium gab, das Gewissen geschaffen hat. Er hat einen Alliierten im Herzen seines Zuhörers. Er hat jemanden bei seinen Zuhörern, der ihm zustimmen muss, auch wenn er Nein sagt. Aber irgendwo in seinem Gewissen muss er ihm Recht geben. Wohl dem, der sich vor dem Urteil seines eigenen Gewissens beugt. Ein Gewissen ist ein Wort, das uns oder ein Reden, das uns selbst gegenübersteht. Wie wenn wir eine Person in uns hätten, die nicht wir selbst sind. Diese Person heißt Mann, kleines M, A, ein N. Das macht man nicht. Dieses Gewissen sagt, was ich als Recht empfinde, ist für alle Recht. Es kann falsch informieren, wenn es falsch informiert wurde. Aber wenn es nach ursprünglichem Schreiben, als es mit uns kam auf die Welt, wenn das Schreiben gefördert wird und bestätigt wird durch eine bibelgläubige Erziehung, dann meldet er es richtig. Dann meldet es richtig. Aber auch wenn es falsch meldet, es ist nicht ganz ausradiert. Paulus kann immer noch wie schlecht das Gewissen ist, ansprechen. Man braucht auch nur in ein Gefängnis zu gehen, um zu erfahren, dass auch unter den schwersten Verbrechern es ein Gewissen gibt. Ja. Da ist auch eine gewisse Ordnung unter den Verbrechern, interessanterweise. Also, das Gewissen ist ein Alliierter, das heißt jemand, der für mich da ist, im Gegenüber, in der Versammlung oder bei den Zuhörern, sondern mittels Offenbarung der Wahrheit. Bleiben wir da noch ein wenig stehen, bevor wir weitergehen. Was meint Paulus mit Wahrheit? Nun, er sagt, dass das Evangelium Wahrheit ist. Ihr habt, schreibt er an die Epheser, das Evangelium, die gute Botschaft der Wahrheit, angenommen. Aber dabei bleibt es nicht. Um das Evangelium zu sagen, muss man etwas über Gott sagen. Je nachdem die Versammlung oder die Zuhörer informiert sind, muss man mehr oder weniger Zusätzliches sagen an Information. In meiner ersten Evangelisation in Deutschland, das war in Hessen, habe ich einen großen Teil meiner Predigt dazu verwendet, um die Leute aufzurufen, zu Jesus zu kommen. Weil ich aus Kreisen kam, wo das Evangelium bekannt war. Nun musste ich feststellen, dass viele von den Zuhörern das Evangelium nicht kannten. Und ich musste ihnen erst sagen, wozu sie kommen mussten, wenn ich sie aufrief. Ja? Ich setzte voraus, sie wussten, was sie zu tun hatten, und nahm mir viel Zeit, um einzuladen, zu Jesus zu kommen. Darin bestand ein Großteil meiner Predigt. Eines Abends aber kam sogar jemand, der fast nichts vom Evangelium wusste. An diesem Ort waren einige gute Gemeinden und Gemeinschaften. Und es hat gute Christen, da feine Christen, aber es hatte auch andere. Und hier war ein junger Mann, aufgewachsen an einem Ort, wo das Evangelium zwar bekannt war, aber er war offenbar irgendwie behütet worden. Gehörte zu einer ganz anderen Glaubensrichtung. Eine Art verneinenden Glaubensrichtung. Freidenke. Aber jemand, ein Christ, hatte ihn wohl mitgebracht. Der Anlass aber für ein Ja zu dieser Einladung war da die Lebensweise eines Christen in seinem Hause. Es war ein größeres Haus, wo mehrere Wohnungen offenbar waren. Und er hatte diesen Mann beobachtet. Er wird wohl nicht viel gesagt haben, aber der hat ihn beeindruckt. Und er hat ihn wohl in Verbindung gebracht mit dem, wofür dieser Einladende stand, und war bereit, ins Zelt zu kommen. Hinterher brachte man ihn zu mir und wir fingen an zu sprechen. Aber ich merkte, der verstand fast nichts. Einmal habe ich von Israel gesprochen. Wir waren bei Johannes 3,16 und ich wollte jetzt die Verse auch vorher, 15, 16, wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte, das war für ihn alles böhmische Wälder. Ja. Zwischendurch sagt er, Herr Janssen, ich weiß, Sie kennen sich da aus, aber ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Er wusste nicht, was Israel war. Ja. Gut, ich habe weiter ausgeholt. Solche Leute hat man manchmal. Und dann muss man Vorinformationen liefern. Bis zur Schöpfung. Bis zu Gründen. Bis in die Apologetik hinein manchmal. Warum dies und warum das und so weiter. Gewisse Fragen müssen im Vorfeld geklärt werden. Das muss aber alles Wahrheit sein. Denn die ganze Wahrheit im Universum ist nur eine Wahrheit. Sie ist ein organisches, zusammengeflochtenes Eines. Und wo immer wir hier etwas aufgreifen, es gehört zu der Wahrheit. Aber die Mitte ist das, die Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium, das ist die Mitte. Was man noch hinzu erzählen muss oder sagen muss, das gehört auch zu dieser einen großen Wahrheit. Und diese Wahrheit hat er, je nach Bedarf, offenbar gemacht und damit sich an das Gewissen gewendet. Vor dem Angesicht Gottes, von dort kommt er und dort bleibt er, wissend, dass er Gott eines Tages Rechenschaft abzulegen hat. Vers 3. Wenn aber unsere gute Botschaft noch verschleiert ist, jetzt kommen wir zu einer weiteren Verschleierung, zu einer dritten. Paulus sagt, ich habe nichts Böses zu verheimlichen gehabt. Ich habe keinen Schleier gezogen über meine Art von Vorgehen. Das habe ich nicht tun müssen. Ich bin offen gewesen in meiner Handlung. Ich habe das Wort Gottes entschleiert. Ich habe den Schleier weggezogen. Ich habe das Wort Gottes offenbart. Aber es bleibt ein anderer Schleier. Wenn ich das Wort Gottes offenbare, dann gelingt es mir nicht immer, es klar zu machen. Warum? Ich entdecke oder decke auf das Wort Gottes. Hier wird es aufgedeckt. In meinem Reden mache ich es klar. Aber beim Hörer ist oft eine Decke. Oder man hat etwas im Ohr und man kann nicht hören. Ja. Da ist eine Wand. Wenn unsere gute Botschaft noch verschleiert ist, nachdem ich geoffenbart habe, wenn es dann noch nicht möglich ist, Menschen zu überzeugen, dann weiß ich, es gibt noch einen Schleier. Und wenn sie nicht um den wissen, dann könnten wir als Zeugen Jesu ermatten. Dann könnten wir mutlos werden, wenn wir nicht Erfolg erleben. Ja? Heute sind Christen und Evangelisten überhaupt immer um Erfolg bemüht. Ich erzählte wohl von dem Evangelisten, der evangelisierte aus Liebe zur Statistik. Das ist die Versuchung. Und diese ganze Gemeindewachstumsbewegung ist darauf eingestellt, die Zahlen zu erhöhen. Derer, die kommen, derer, die sich bekehren und so weiter und so weiter. Wenn sie auf Erfolg eingestellt sind und nicht wissen, dass Gott es erlaubt, dass ein Schleier dort bleibt, wenn sie nicht wissen um diese Tatsachen, dann können sie verzagen. Dann können sie enttäuscht werden. Und dann können sie vielleicht auch zu einem Aussteiger werden. Es gibt solche. Immer wieder. Paulus sagt, wenn unsere gute Botschaft noch verschleiert ist, so ist sie in denen verschleiert, die verloren gehen. Das ist etwas Tragisches. In welchen der Gott dieser Weltzeit, diese Welt und diese Weltzeit hat einen Gott, Satan. Er ist Gott dieser Welt. Und ohne dass sie es wissen, folgen viele ihm. Andere meinen, sie tun das, sie folgen ihm bewusst, aber meinen, er sei eine gute Person. Satans, Mitglieder der Satanskirche und so weiter, die wissen gar nicht, wie schlimm es mit Satan ist, sonst würden sie das vielleicht nicht tun. In welchen der Gott dieser Welt oder Weltzeit das Denken der Ungläubigen verblendete. Hier ist der Text, von dem ich gestern oder vorgestern sprach. Nicht nur Israel hat eine Decke, sondern auch der Heide hat eine Decke. Jeder. Und die Decke, die der Israelit hat, ist eigentlich die Decke des Heiden. Das heißt, dessen, der wirklich ein Heide im Herzen ist. Wir kommen jetzt zum vierten Gedanken. So dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft. Es gilt, etwas zu wissen um das Wesen des Evangeliums. Wenn ich nicht ermüden will in meinem Zeugnis, dann muss ich etwas wissen von Verschleierung. Wo gilt es zu verschleiern? Wo gilt es zu offenbaren? Und, beziehungsweise wo gilt es, den Schleier anzuerkennen? Wo gilt es zu entschleiern? Und so weiter. Man muss über diesen Aspekt etwas wissen. Jetzt in der Mitte von Vers 4 spricht der Apostel etwas vom Wesen des Evangeliums. So dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist, denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Interessant. Vielleicht sind Sie sich nicht dessen bewusst, wie bedeutsam dieser Ausdruck ist. Jesus Christus als Herrn. Ein führender Evangelist hat einmal auf einer Evangelistenkonferenz darauf aufmerksam gemacht. Wir haben Christus als Herrn zu verkünden. Es gibt eine sehr verbreitete Denkweise oder Auffassung, die sagt es so. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir uns bekehren, dann erleben wir Jesus als Retter. Aber dann, nachdem wir gleichsam aus unserem Ägypten gezogen sind, geht es durch die Wüste und wir haben ähnliche Probleme wie Israel und wir können immer wieder versagen, vielleicht nicht nur 10-mal wie sie, sondern noch mehr. Viele Christen, heißt es dann, leben in einem Leben des Versagens in den ersten Jahren oder in der ersten Zeit ihres Christenlebens. Und dann muss die Zeit kommen, wo sie an den Jordan gelangen und ihn überqueren. Man muss ein zweites Erlebnis haben, indem man Jesus als Herrn krönt. Und dann geht's bergauf. Dann geht's in den Kampf, in den siegreichen Kampf. Man vergisst allerdings, dass Ai nicht sehr weit von Jordan ist, wo man eine tüchtige Niederlage erlebt hat. So einfach ist es nicht. Und so sagt es auch nicht die Schrift. Die Schrift sagt nicht, dass ich ein zweites Erlebnis brauche oder eine zweite Station gleichsam, ob das ein Erlebnis ist oder nicht, aber ich muss dann Jesus als Herrn krönen. Diese Bewegung geht manchmal so weit, dass sie sagt, es ist sogar falsche Lehre, wenn man behauptet, man müsste Jesus als Herrn anerkennen, um bekehrt zu werden, um gerettet zu werden. Denn die Bibel sage, nur durch den Glauben würde man gerettet. Nicht durch Gehorsam, durch Leistung, durch diese Art von Anerkennung Jesus als Herrn. Und die Bibel sagt es anders. Die Bibel erzählt, an der Stelle die Sünde begann. Es bleibt bei dieser Aussage jener Leute, von denen Jesus einmal in einem Gleichnis erzählt. Sie sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Im Garten Eden hieß es, sollte Gott gesagt haben. Gott sagte, nicht von dem Baum essen. Und als Eva die Hand ausstreckte und nahm, sagte sie mit ihrer Bewegung, du kannst laufen, Gott. Du sagst nein, ich sage ja. Ihre Tat sagte das. Gott hatte klar und deutlich gesagt, nein. Und sie hatte noch etwas anderes vernommen. Und leider sagen einige, das steht nicht in der Bibel. Da ging Eva zu weit. Sie hat eigentlich gelogen. Moment einmal. Wenn sie gelogen hat, dann war das die erste Sünde. Nicht das Essen von der Frucht. Ja. Passen wir auf, dass wir nicht über die Schrift hinausgehen. Wenn Eva im Gespräch mit der Schlange sagt, und wir dürfen es nicht einmal anrühren, dann war das Wahrheit. Dann hat sie richtig zitiert. Gott hat offenbar, das steht nicht vorher geschrieben, aber das wird Wahrheit sein. Esst nicht von diesem Baum, rührt ihn nicht einmal an. Gott muss Vorkehrungen getroffen haben. Er muss sie gewarnt haben. Passt auf, berührt den Baum nicht. Sie wusste also Bescheid über das Verbot und hat dennoch gelangt, betastet, genommen, gegessen. Sie hat Gott gesagt, du sagst nein, ich sag ja. Du bist nicht mehr Herr, ich werde jetzt bestimmen. Was sie allerdings vergessen hat, ist, dass dadurch Satan der Bestimmende wurde und drei falsche Herren traten auf die Bühne anstelle von Gott. Fortan war der Mensch bestimmt von Satan selbst und Welt. Denn die Frucht gehörte zur Schöpfung. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 1, der Mensch zog die Schöpfung dem Schöpfer vor. Sie liebten die Schöpfung mehr oder ehrten die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Das begann bei Eva. Das ist die Lebensweise der Welt. Sie zieht die Schöpfung dem Schöpfer vor. Sie zieht sich selbst vor, sie will autonom sein, sie will sagen, ich werde tun, was ich will, nicht was du willst. Weiß aber nicht, dass noch ein anderer auch Herr ist im Hintergrund. Epheser Kapitel 2. Er ist Gott dieser Welt. Und sie lassen sich von ihm bestimmen, ohne dass sie es manchmal merken. Aber das ist die Art Satan, seine Taktik und seinen Weg zu verschleiern. Also, Paulus sagt, damit ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist, denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Römer Kapitel 10, Verse 9 und 10. Wenn du mit deinem Munde zum Ausdruck bringst, bekennen ist ein deutsches Wort, das das griechische Wort für bekennen übersetzt, welches wiederum ein hebräisches Wort übersetzen kann. Und das hebräische Wort kann loben oder beten bedeuten. Bekennen ist ein Wort, das vom Reden zu Gott gebraucht wird. Wenn du das Evangelium hörst und Jesus dich einlädt und du sagst ihm, du sollst Herr sein und du glaubst, dass er der lebendige Gott ist, der vom Toten auferweckt wurde, dann wirst du gerettet werden. Das gehört zum Gerettetwerden, dass Jesus Herr wird. Das heißt, das, was Eva im Garten Eden tat und Adam folgte gleich nach, diese Absetzung, diese Entthronung Gottes, die muss für jeden von uns selbst, jeder von uns muss das für sich rückgängig machen. Denn wir waren in Adam und Eva. Und wir tun das, was sie taten. Römer Kapitel 1. Ziehen die Schöpfung dem Schöpfer vor, sind autonom und so weiter. Jeder von uns lebt jetzt so nach diesem Programm. Ja? Und wir müssen jetzt umkehren und unsere Auflehnung aufgeben. Stellen Sie sich vor, jemand anerkennt Jesus nicht als Herrn, will ihn aber als Retter haben. Was für ein Heiland ist das, der nicht Herr sein darf, aber Retter sein soll? Ja. Es ist unmöglich. Zuerst muss er Herr sein. Zuerst muss ich meine Rebellion aufgeben. Zuerst muss ich Buße tun. Und dann kann ich durch Glauben gerettet werden. Aber die Buße geht dem Glauben voran. Natürlich treibt der Glaube auch in die Buße. Das ist klar. Glaube vor Glauben. Aber ich muss erst zugeben, dass ich ein Rebell bin. Und ich muss bereit sein, Gott wieder als Herrn anzuerkennen. Und wenn das klar ist, dass er das Sagen hat, gut, jetzt kann ich dir helfen. Jetzt kann ich dich retten. Dann kann er es sich auch leisten, nicht wahr? Wenn einen Rebell retten will, und er bleibt ein Rebell, so einen kann er nicht in seinem Hause tolerieren. Er will einen Untertan haben. Und das Christenleben ist nicht nur ein Leben des Glaubens, sondern ein Leben des Gehorsams. Und der Glaube, von dem Paulus spricht, dass er retten würde, ist ein Glaubensgehorsam. Der Römerbrief, der große Brief vom Glauben, beginnt mit dem Begriff des Glaubensgehorsams in Kapitel 1 und endet mit demselben Begriff Ende Kapitel 16. So wird diese Botschaft umrahmt und es wird dafür gesorgt, dass das Evangelium ein Gesetz ist, ein Gebot. Gott gebietet, Buße zu tun. Gott ruft, komm, das ist imperativ. Und Gott sagt, folge mir nach. Ja. Schau auf mich, bete, betrachte das Wort. Das sind alles Gebote. Und wenn wir in dieser Nachfolge, in diesem Gehorsam stehen, dann werden wir mit Schwierigkeiten fertig werden. Sonst nicht. Man muss etwas von dem Wesen des Evangeliums erkennen und anerkennen. Weil Gott es ist, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß in der Schöpfung, welcher in unseren Herzen schien, um leuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Gesichte Jesu Christi. Die Herrlichkeit Jesu ist im Evangelium, in der Botschaft. Diese Botschaft hören wir und sie leuchtet in unser Herz hinein. Dort deckt sie auf. Dort geschieht Glauben und Hingabe. Das ist das Wesen des Vorganges des Evangeliums in unserem Leben. Vers 7. Ab Vers 7 spricht der Apostel davon, dass es gilt zu wissen um den Weg Gottes mit seinen Dienern. Wenn ich nicht weiß, um die Art Gottes umzugehen mit seinen Dienern. Ich will sein Diener sein. Aber wenn ich nicht weiß, wie Gott mit seinen Dienern umgeht, dann kann ich ganz tüchtig enttäuscht werden. Jesus warnt immer wieder, passt auf, rechnet damit, wenn ihr zu mir kommt, gibt es ein Kreuz. Wenn ihr das nicht haben wollt, lasst es von vornherein. Überschlagt die Kosten. Es kostet euer Leben, mir nachzufolgen. Es kostet euer Leben. Ihr werdet sterben. Wenn ihr dazu bereit seid, kommt. Wenn ihr bereit seid, euer Leben zu verlieren, dann werde ich es euch geben. Aber wir sind gerufen, in den Tod zu gehen für Jesus. Das heißt, Zeuge zu sein. Märtyrer ist die deutsche Aussprache eines griechischen Wortes für Zeuge. Bis in den Tod. Zeuge, treu bleiben. Also, wir müssen damit rechnen, dass es in das Leiden, in den Verzicht, in den Tod hineingeht, wenn wir Gott dienen. Aber wir haben diesen Schatz des Evangeliums, des Lichtes des Evangeliums, dieser wunderbaren Botschaft, diesen Christus, was alles dazu gehört, diesen ganzen Schatz, ewiges Leben, Heiliger Geist, die Hoffnung, diesen ganzen Schatz haben wir in einem Gefäß, das aus Erde gemacht ist, unserem Körper. Und dieser Körper ist zerbrechlich. Es müsste eigentlich groß geschrieben werden, wie auf dem Karton, ja? Zerbrechliches Gut, ja. Was macht Gott? Er zerbricht es. Er zerbricht es. Warum? Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Es soll sich herausstellen, wenn in diesem vergänglichen, zerbrechlichen Körper etwas von Gott und seiner Art zu sehen ist, dann müssen Menschen schließen. Das war nicht Herbert Janssen. Da ist jemand anders im Spiel. So geduldig, so liebevoll, so treu und so weiter. Oder nehmen wir, an einem Tisch sprachen wir heute mit jemandem, der trotz schwieriger Zustände der Familie, ich glaube es war am Abendbrotstisch jetzt, trotz äußerst schwieriger Situationen der Familie, wenn er aufsteht, das Evangelium zu sagen, das Wort Gottes, strahlt sein Gesicht. Das ist Sieg. Meine Frau und ich kannten eine Schwester, Frau eines Missionars, die Krebs bekam. Natürlich wollte sie geheilt werden. Die ganze Prozedur um dieses Thema hat sie erlebt, bis sie wirklich ein Ja fand. Und dann hat sie Sieg ausgestrahlt. Ein Zeugnis war sie für Ärzte, für Besucher, für die Familie. Eine strahlende, siegreiche Christin bis zu ihrem Tode. Gott hat die Art, in die Schwachheit zu führen, um sich zu verherrlichen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit es sich herausstellt, dass die Kraft, und die wird sich erweisen, dass diese Kraft nicht aus uns ist, sondern dass sie Gott gehört, dass es seine Kraft ist. Und nicht aus uns. Und jetzt kommt ein Text, in dem wir vier Arten von Schwachheit haben. Gedankenstrich nach Vers 7 und in den Versen 8 und 9 haben wir vier Führungen in die Schwachheit. Und es geht von oben nach unten. Wir landen in der Horizontalen. Ja? Seien Sie bereit. Ja. Und diese zwei Verse sind umrahmt von zwei Wörtern. Das eine hat mit Raum zu tun, das andere mit Zeit. Kennen Sie noch eine Dimension? Es gibt nur drei Bausteine des Universums. Dazwischen ist Materie. Raum, Zeit, Materie. Es gibt nichts anderes. Überall, alle Zeit, kein Urlaub. Seien Sie gefasst, seien wir gefasst. Jeden Tag leiden. Jeden Tag diese Geschichte. Jetzt hören wir einmal, wie Paulus geführt wird, wie Gott mit seinen Dienern umgeht. Überall. Jetzt legt er Vers 7 aus. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Wo? Wie? Wann? Überall. Komma. Als Bedrängte, Abgeschnürte. Ja? Unter Druck gesetzte, gestresste, Bedrängte, da ist das Wort. Jedoch nicht abgeschnitten. Es geht nicht ganz in den Tod. Als Ratlose. Immer wieder führt Gott seine Diener, seine Zeugen in die Sackgasse. Und da sage ich mir, Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann nicht predigen. Ich bin stupide. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich Gott das gesagt habe. Wir müssen dahin kommen, wo wir nichts wissen, wo wir einmal nach Hause kommen und zugeben müssen, wir sind tatsächlich in uns selbst eine Null. Ich weiß, dass wir von der Schöpfung her etwas sind. Aber die Sünde hat uns zu einer Null gemacht. Die Sünde hat es getan. Und Gott kann auch das Fleisch jetzt nicht mehr gebrauchen. Es ist da, aber Gott kann es nicht gebrauchen. Im Fleisch können wir alle leisten. Wenn ich mich bemühte, könnte ich im Fleisch eine Rede halten. Aber wenn ich das Evangelium verkünden will, unter der Herrschaft Gottes, dann führt er mich in die Knie. Als Ratlose, da kommt jemand und bittet um Rat, können Sie mir helfen? Und ich sitze da und höre mir die Geschichte zu und ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich bin ratlos. Ein solches Problem, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Das ist Gott, der das tut. Gott tut das. Und er führt uns in solche Probleme hinein, dass wir ratlos werden. Und dann gehen wir zu Helfern und die wissen auch nicht. Ja? Ratlose, jedoch nicht verzweifelt. Am Leben oder an der Situation vielleicht schon, aber nicht an Gott. Das ist hier vorausgesetzt. Von der stillen Voraussetzung, morgen vielleicht mehr. Morgen morgens. Als Verfolgte, jedoch nicht verlassen. Menschen sind hinter uns her, um uns zu kriegen. Aber Gott verlässt uns nicht. Und viertens, als Niedergeworfene. Jetzt kommt die Horizontale. Ja. Jetzt sind wir ganz flach. Ja. Vorher konnten wir uns noch bewegen oder wir mussten einfach nur stehen bleiben. Aber jetzt werden wir umgeworfen noch. Zu allem dem. Was für einen Gott haben wir denn? Ja? Das ist ja aber ein strenger Meister oder Herr des Dienstes. Ja. Aber er ist es, der selbst diesen Weg ging. Er ist auferstanden und jetzt ist er da, um mich dann aufzuheben, wenn ich da unten bin. So, Herbert, darf ich etwas sagen? Ja, Herr. Ja, Herr. Darf ich deinen Mund gebrauchen? Ja, Herr. Darf ich deinen Kopf füllen? Ja, Herr. Da sind wir an der Schwelle einer neuen Etappe in unserem Leben, 1954 im März dürfte es gewesen sein. Oder war es Anfang April? Wir sind auf dem Schiff. Es soll bald einfahren in Rotterdam, in den Hafen. Ich suche ein Wort vom Herrn, gehe alleine auf Deck. Und der Herr gibt mir Psalm 81, Vers 11. Ich bin der Herr, passen Sie gut auf, ob es in Ihrer Übersetzung auch so lautet. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Kanada geführt hat. Öffne deinen Mund weit. Ich werde ihn füllen. So steht es nicht geschrieben, nein. Aber fast so. Ich kam nicht von Ägypten, ich kam von der anderen Richtung. Aber der Herr hatte herausgeführt, um uns in ein anderes Land hineinzuführen. Und für mich galt dieses Wort. Er wird mich versorgen. Er wird genug geben, damit ich zu essen habe, auch meine Familie. Das hat er getan. Und er würde mir eine Botschaft geben, bedeutet das für mich, eine Botschaft, sodass ich etwas zu sagen hatte. Denn die Janssens sind nicht besondere Redner. Ja. Der Herr hat Botschaft gegeben. Als niedergeworfen, jedoch nicht umkommend. Alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu im Leibe umhertragend. Immer so am Rande des Todes. Da bin ich auf Beatenberg und ein Mädchen, das dort zu Gast war, kommt auf mich zu und sagt, Ist das nicht ein klägliches Christenleben? Sie konnte es nicht ganz so verstehen. Aber das muss zuerst kommen, damit das Weitere kommt. Wir sind noch nicht fertig. Allezeit das Sterben des Herrn Jesu im Leibe umhertragend, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Denn es ist ein irdenes Gefäß. Der Leib, das Leben, hat sich als vergänglich, als zerbrechlich herausgestellt in diesen Stresssituationen. Und jetzt kann Gott sein Leben offenbaren. Ja. Das ist, was er tun möchte. Damit das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden ohne Aufhören dem Tode ausgeliefert, Jesu wegen, nicht Christi wegen, nicht des Herrn Jesu Christi wegen, sondern nur Jesu wegen. Paulus erinnert an Jesus von Nazareth, der sein Leben auf diesem Planeten lebt. So lebte Jesus, war bereit, in den Tod zu gehen. Und dem, meint Paulus, haben wir nachzufolgen. Er legt großen Wert darauf, dass wir seinen Geist haben, aber auch seinen Weg bereit sind zu gehen. Ohne Aufhören dem Tode ausgeliefert, Jesu wegen, weil wir seine Nachfolger sind, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Fleische offenbar werde, sichtbar werde. Hier ist nicht das Wort für Enthüllung, sondern hier ist das Wort für sichtbar machen gebraucht. Es soll zu sehen sein, dass Gott am Werk ist. Und jetzt der Abschluss, Vers 12. So, also Schlussfolgerung, Fazit. So wirkt auf der einen Seite der Tod in uns und auf der anderen Seite das Leben in uns, ja? Steht so geschrieben, Paul? In euch. Paulus hat aber das ausgelassen. Das nimmt er für selbstverständlich. Das heißt, Vers 15, alles ist euretwegen. Ist es Vers 15? Ja. Alles ist euretwegen. Warum führt Gott mich diesen Weg? Ich bin sein Diener. Ich bin sein Zeuge. Ich soll anderen helfen. Jesus ging diesen Weg, um mir zu helfen. Ich gehe ihn, um anderen zu helfen. Tod in uns, damit Leben in mir zustande kommt, das ist klar. Das hat er schon gesagt. Aber er kürzt ab. Dieses alles, dieser Prozess, Tod, Auferstehung, diesen Prozess, damit ich imstande bin, Kapitel 1, andere aufzurichten. Das dient zu eurem Trost und Heil, sagt er, etwa Vers 7. Also, Tod in uns, auf der anderen Seite das Leben in euch. Dann kann ich euch dienen, sodass das Evangelium, das Wort Gottes, der Heilige Geist bei euch Leben fördern kann. Und jetzt höre ich ihn fast sagen zu seinem Sekretärin, Bruder, was meinst du? Werden Sie das jetzt verstehen? Du weißt, wie Sie mich nicht verstehen. Jetzt habe ich einmal wirklich aufgedeckt, warum ich so bereit bin, so zu leben. Nackt, sagt er an einer Stelle, das heißt kaum zu kleiden. Schiffbruch habe ich gelitten, so und so viel Mal. Ich habe mich durchpeitschen lassen von den Juden. Hätte ausweichen können, wäre nicht nötig gewesen. Aber er folgte Jesus nach. Ich weiß nicht, was in Köln geschah. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr stille wurde, als der Bruder diesen Brief las. So wirkt auf der einen Seite Tod in uns, auf der anderen das Leben in euch. Ich habe heute Abend etwas mehr Zeit genommen. Es ist der letzte Abend. Nehmen wir Gottes Wort mit uns. Was von Menschen war, wollen wir wieder auf die Seite legen. Prüfen wir und seien wir bereit, Jesus nachzufolgen, dem Apostel Paulus nachzufolgen und anderen, die auch diesen Weg gegangen sind. So sagt er es im Philipperbrief.